Vision, der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und mit diesem Podcast möchten wir den HandelspartnerInnen von Sport 2000 und allen Interessierten Fachwissen, Trends und Tipps für den Verkauf an die Hand geben. Außerdem möchten wir euch über aktuelle Trends und Entwicklungen innerhalb der Sport- und Outdoor-Branche informieren und gleichzeitig inspirieren. Hört also auch gerne mal rein in ältere Folgen und abonniert am besten den Kanal. Ja, und in der heutigen Episode, da beschäftigen wir uns mit Überproduktion und einem guten Umgang mit Ressourcen. Spenden statt wegwerfen. Einer Studie der Boston Consulting Group zufolge werden jedes Jahr in Deutschland Neuwaren im Wert von 2 Milliarden Euro entsorgt. Dem möchte die Firma In Natura etwas Sinnvolles entgegenstellen. Ein paar Fakten dazu. Seit ihrem Start 2013 konnte die Firma rund 63 Millionen Euro an eingegangenen Spenden verzeichnen. Unterstützt werden soziale Organisationen, 4.500 sind bereits registriert. Die Einsparungen im sozialen Sektor liegen bei mehr als 50 Millionen Euro. Um diese beeindruckenden Zahlen zu besprechen und zu verstehen, was In Natura genau macht und wie die Kooperation mit Sport 2000 zustande kam, freue ich mich nun auf den Austausch mit Sozialunternehmerin Dr. Juliane Kronen, Gründerin der In Natura GmbH. Guten Tag, Frau Dr. Kronen.
Guten Tag, Herr Kerkeling.
Sehr schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und uns daran teilhaben lassen, was Sie machen. Beim Blick auf Ihre Karriere, die durchaus beeindruckend ist, fällt einem auf, 16 Jahre Vice President und Director Boston Consulting Group, aktuell schwedische Honorarkonsulin für Nordrhein-Westfalen und noch vieles mehr. Wie kommt man auf die Idee, Sozialunternehmerin zu werden?
Also es war nicht die Absicht zu sagen, du willst jetzt mal was Sinnvolles machen, wie viele unterstellen, wenn man in der Beratung ist. Das hat ausgesprochen Spaß gemacht. Ich habe allerdings mich bei BCG im Wesentlichen um IT und wie setze ich IT ein, um Unternehmensstrategie umzusetzen, gekümmert. Ich habe mich gar nicht um Konsumgüter gekümmert. Und manchmal suchen die Themen ein, ja. Also ich bekam 2009 einen Anruf von einem ehemaligen Kollegen, der inzwischen bei einem Konsumgüterhersteller war. Und er hat gesagt, hör mal, du arbeitest doch auch gelegentlich mit gemeinnützigen Organisationen. Wir haben hier 200.000 Flaschen fehletikettiertes Shampoo. Das würden wir gerne spenden unter zwei Bedingungen. Die Ware muss in 2 Tagen vom Hof sein und du musst versprechen, sie landet nicht auf dem Schwarzmarkt. So, ich habe dann angefangen, Charities anzurufen, die gesagt haben, Markenshampoo, toll, könnten wir uns gar nicht leisten. 20 Flaschen, 50 Flaschen, wenn wir Platz machen, auch vielleicht 100 Flaschen. 200.000 Flaschen sind 2 komplette Sattelschlepper. Keiner war in der Lage, so schnell diese Mengen zu nehmen. Das heißt, das Shampoo ist entsorgt worden. Und das war so ein Punkt. Ich wusste schon aus der Arbeit für den alternativen Nobelpreis, es ist genug für alle da, es ist nur falsch verteilt. Und das war so ein Thema, was wirklich hängen geblieben ist. Und habe dann mit 2 Kollegen überlegt, wie muss denn so eine Lösung aussehen, wenn die einen spenden wollen, die anderen es brauchen, aber irgendwie nicht zusammenkommen. So, und dann haben wir angefangen, das Ganze abzuschätzen. Und dann ist einfach der Punkt da, dass man sagt, man findet eine Lösung. Wir hatten Großbritannien in kein Direkt entdeckt. Der damalige Prince of Wales war bereit, die Schirmherrschaft zu übernehmen, wenn wir dann sozusagen international das Modell nochmal replizieren. Und sie haben eine Lösung für den gesamten gemeinnützigen Sektor. Und da muss man sich einfach entscheiden, ob man das ignoriert und so weitermacht wie bisher oder ob man sagt, ich springe jetzt und starte. Und ich habe mich entschieden, In Natura zu starten, aber wie soll man sagen, das Thema hat mich gesucht und gefunden.
Mhm. Der Name In Natura ist eine Wortkreation, oder?
Naja, genau. Es gab also ganz verrückte Vorschläge, wie wir uns nennen können. Wir wollten etwas haben, was im internationalen Kontext funktioniert. Es ist eigentlich ein lateinischer Begriff, deswegen ist es auch nicht als Marke schützend oder schützbar. Es gibt auch einen Möbelhändler, der mit nachhaltigen Möbeln handelt. Wir kennen uns gegenseitig, weil gelegentlich E-Mails falsch laufen. Aber wir wollten einfach etwas haben, was, wie gesagt, was international funktioniert.
Jetzt habe ich ja im Eingang schon ein bisschen ein paar Sachen angerissen, ein paar Fakten genannt. Zum einen, dass es dass soziale Organisationen unterstützt werden. Was unterscheidet in natura denn von anderen Wohltätigkeitsorganisationen, insbesondere in Bezug auf Spenden?
Also zwei Dinge. Erstens, wir sind, ich sage mal analog zu B2B, eine C2C-Organisation. Also wir beliefern ausschließlich andere Charities als gemeinnützig anerkannte Organisationen, aber auch steuerbefreite Einrichtungen im kommunalen Bereich, also städtische Kindergärten und so weiter. Das heißt, wir geben nichts an Privatpersonen oder direkt an Bedürftige ab. Das müssen unsere Empfängerorganisationen machen. Das ist mal Kennzeichen Nummer eins. Kennzeichen Nummer zwei, wir verteilen ausschließlich fabrikneue Produkte, also keine Gebrauchtspenden, wie Sozialkaufhäuser das machen. Da gibt es ja auch sehr viele andere sinnvolle Verteilungseinrichtungen, aber wir bekommen ausschließlich Produkte direkt von Händlern und Herstellern.
Fabrikneue Waren. Wir beide haben uns ja getroffen zum Vorgespräch in Köln, in der Logistik, in der Lagerhalle von Innatura. Und ich habe Ihnen direkt meinen Eindruck geschildert, als ich reingekommen bin. Das ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend, weil es ist sehr groß, sehr viele Hochregale, unglaublich viele Produkte, die dort lagern. Wegwerfgesellschaft fällt oder fiel mir sofort ein. Und das war beeindruckend auf eine negative Art und Weise, weil ich dachte so, meine Herren, das sind so viele neuwertige Sachen, fabrikneue Sachen, wie Sie es nennen. Wie entsteht sowas? Also warum haben wir diesen Überkonsum und warum können wir nur durch Unternehmen wie Sie anscheinend damit besser umgehen?
Also es gibt ja ganz viele Gründe, warum Produkte nicht mehr für den Markt bestimmt sind. Das können Saisonartikel sein, das kann eine Fehletikettierung sein, Unterfüllung, Auslaufstücke, also Vorlauf, Produktionsvorlauf, Nachlauf. Aber tatsächlich, die meisten Produkte, die Sie bei uns sehen, sind tatsächlich Übermengen. Übermengen heißt ja, wir leben in einer Wirtschaftsordnung, wo wir jederzeit überall eine Auswahl von allem haben wollen. Und wenn ich Markenartikler bin, dann ist es auch meine Aufgabe oder mein Ziel, immer lieferfähig zu sein. Also ein leerer Regalplatz im Einzelhandel, das möchte keiner. Und deswegen ist es einfach von Anfang an so, dass zu viel produziert wird. Es gibt wenige Unternehmen, die sehr, man versucht das natürlich zu optimieren. Das kostet natürlich Geld und keiner produziert mehr, nur um in natura Sachen zu spenden, das ist klar. Aber die Verbraucher verhalten sich halt ein bisschen anders als die besten Absatzvorhersageinstrumente. Da arbeitet man jetzt auch viel mit KI, um das alles noch besser zu machen, um da auch Ressourcen zu schonen. Aber es ist einfach bei uns in der Wirtschaftsordnung so, dass immer Dinge übrig bleiben. Und ich sage immer, dieser negativen Seite der Medaille geben wir halt wieder eine positive, indem wir dafür sorgen, dass die Dinge in den sozialen Sektor kommen.
Mhm. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Überblick geben über das, was an Produkten bei Ihnen eingelagert ist und was am dringendsten benötigt wird tatsächlich auch dann.
Gerne. Also Sie haben unser Lager gesehen, 3000 Quadratmeter, 2500 Palettenstellplätze, wirklich 8,70 Meter hochregaliert. Und ich glaube, was überraschend ist, ist, dass man ganze Paletten in Folie sieht und sagt, mein Gott, das sind ja keine Einzelstücke oder so, sondern das ist wirklich ein Mengenthema. Wir haben etwa 1500 Produkte immer an Lager und aufgrund der Struktur unserer Abnehmerorganisationen sind die Dinge, die wir am dringendsten brauchen, Waschmittel, Windeln, Körperpflege, Basisprodukte, aber auch Spielzeug, Werkzeug, natürlich auch Sportbekleidung. Wir haben ja von Sport 2000 auch tatsächlich die erste große Schuhspende erhalten, was einfach sehr, sehr wichtig ist, damit Kinder, die aus nicht so guten Verhältnissen kommen, auch tatsächlich passende und auch nicht nur abgetragene Schuhe, sondern auch neue Schuhe bekommen. Aber das sind so die Dinge, die bei uns am meisten gebraucht werden. Aber das Spektrum ist auch breiter. Genau, Sportartikel, Fahrradhelme, Bildungsmaterialien, Töpfe, Haushaltsausstattung, Haushaltsgeräte. Eigentlich alles, was man braucht, um eine gemeinnützige Einrichtung zu betreiben oder halt die anvertrauten Menschen zu versorgen.
Was ist denn der Unterschied, um auch das zu klären, zwischen fabrikneu und Gebrauchtwaren an der Stelle?
Ja, fabrikneu heißt tatsächlich, dass die Sachen direkt vom Händler und Hersteller kommen. So vom Band gelaufen sind sozusagen und eigentlich auch gar nicht mehr in den Einzelhandel gehen. Es gibt auch zum Teil Spender, die spenden Retouren aus den Läden, das gibt es auch. Und Gebrauchtspenden sind halt Dinge, die in der Regel Privatpersonen spenden möchten. Also da werden wir jeden Tag mit Anfragen gesegnet, wo Leute aussortiert haben oder Spielzeug oder Bekleidung oder sowas. Aber das können wir einfach nicht handeln, weil wir Zuwendungsbescheinigungen ausstellen und so weiter. Und natürlich die Spender auch tatsächlich in der Produkthaftung sind. Also die Dinge kosten zwar nichts, außer einer kleinen Vermittlungsgebühr, aber die Produkte sind wirklich einwandfrei und das können sie halt bei gebrauchten Sachen dann auch nicht garantieren.
Mhm. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen reinschauen. Was sind denn die Kriterien für Unternehmensspenden?
Wie meinen Sie das jetzt?
Ja, also was muss ein Unternehmen erfüllen, um quasi ihnen spenden zu können, und was müssen quasi die Produkte dann darüber hinaus noch erfüllen, um neben Fabrik neu auch für sie in Frage zu kommen?
Okay, also wir machen es Unternehmen eigentlich ganz einfach. Also man muss da gar nicht jetzt irgendwelche formalen Dinge tun. Man kann uns einfach anrufen, anpiepsen und sagen, wir hätten da Folgendes, ist das für Sie interessant? Und da sprechen wir dann im Einzelfall drüber. Die Spenderunternehmen sind in der Regel so nett, uns die Waren anzuliefern. Wir können aber auch Abholungen organisieren. Was sind Kriterien? Also es gibt gewisse Warenkategorien, die wir gar nicht vermitteln dürfen. Das ist über unseren Schirmherrn, den britischen König, so vorgegeben. Also ich sage jetzt mal Alkohol, pornografisches Material, Dinge, die abhängig machen. Da gehört interessanterweise auch Spielzeug, was sehr batterienintensiv ist, dazu.
Ah, okay.
Also sie wollen ja keine neuen Abhängigkeiten kreieren oder bei Menschen, die nicht so gut gestellt sind, sozusagen laufende Ausgaben generieren. Also da gibt's ein paar Dinge, die wir einfach gar nicht vermitteln dürfen. Aber im Prinzip alles, was eine Einrichtung letztendlich über ihre Statuten auch besorgen muss. Schwierig wird es bei Produkten, die in der Regel, wenn Sie zum Beispiel eine Wohneinrichtung haben, von den Bewohnerinnen selber über das sogenannte persönliche Budget gekauft werden. Ich nenne mal ein Beispiel, dekorative Kosmetik. Das ist sehr schwer zu vermitteln, weil es eigentlich nicht die Aufgabe von Organisationen ist. Da kann man mal ein Geschenkpäckchen machen. Aber das sind Dinge, die in der Regel nicht im Aufgabenbereich sind. Aber wie gesagt, die ganze Bandbreite, ne? Die ganze Bandbreite, was man braucht, um Menschen zu versorgen und Häuser auszustatten.
Mit was für Firmen arbeiten Sie da besonders zusammen? Darf man ein paar Namen nennen?
Ja, wir können gerne unsere größten Spender und von Anfang an dabei nennen. Beiersdorf, Procter & Gamble, Amazon, das überrascht viele. Amazon ist ein großer Spender von Anfang an dabei. Und seit letztem Jahr dabei Bosch Power Tools, was viel Freude macht, weil viele Einrichtungen gar nicht das Geld haben, um regelmäßig Handwerker zu bestellen, sondern ein Hausmeister, der vieles an Dach und Fach selber macht, und da hilft halt gutes professionelles Werkzeug. Gibt aber auch Jugendbauspielplätze, gibt Ausbildungsstätten und so weiter. Das ist eine wunderschöne Ergänzung.
Muss ich gerade Amazon sagen? Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit Amazon und wie ist das entstanden?
Amazon hat eigentlich schon sehr lange unsere britische Schwesterorganisation InKind Direct beliefert oder bespendet. Und als wir an den Start gegangen sind, hat Amazon Deutschland gesagt, das wollen wir auch tun und wir wollen sogar noch mehr spenden als die britische Schwester. Amazon hat ja, das wissen die wenigsten, ungefähr 50% der Artikel, die sie verkaufen, wirklich in den eigenen Büchern, in den eigenen Beständen und kann darüber verfügen. Früher war das dann so, dass die Handelspartner gesagt haben, auch verkauft sich nicht, entsorgt das für uns. Und Amazon ist dann sehr aktiven Weg gegangen, um auch die Spenden anzubieten und diese Spendenmöglichkeit auch systematisch zu machen. Mhm. Also insofern, ich sag mal so, die 1500 verschiedenen Artikel, die wir haben, diese Sortimentsbreite verdanken wir auch in großen Teilen Amazon, dass man wirklich vom Spielzeug zur Haushaltsausstattung und so weiter so viele verschiedene Artikel auch bei uns findet.
Jetzt haben wir uns die Spenderseite schon mal angeschaut. Die andere Seite, Sozialorganisationen können sich registrieren und quasi Waren in Empfang nehmen. Wie läuft das ab? Wer darf sich registrieren? Und wie ist dann quasi die Organisation, damit man an die Sachen kommt?
Es gibt unsere Webseite, die heißt so wie wir, innatura.org. Da kann man sich registrieren. Man macht ein paar Angaben zur Art der Arbeit, welche Zielgruppen versorgt man, arbeitet man in Deutschland oder auch im Ausland. Und dann wird die Registrierung wird geprüft und freigeschaltet. Wichtig ist, dass wir bis zur ersten Bestellung einen gültigen Freistellungsbescheid haben. Also in der Regel haben die Finanzer oder Schatzmeister wissen, wo man den findet. Und dann erhält man die Berechtigung, in unseren elektronischen Shop zu gehen. Also man sucht ganz einfach die Dinge aus, die man braucht. Da ist dann jeweils die Vermittlungsgebühr direkt vermerkt. Vermittlungsgebühr heißt, die Spenden werden wirklich als Spenden weitergegeben. Aber wir bekommen zwischen 5% und 20% vom Marktpreis dafür, dass wir Spender entwickeln, die ganze Logistik handhaben und schicken dann entweder die Dinge per Palette oder Paket zu. Im Moment kann man auch noch bei uns im Lager selber abholen, wenn man aus dem Raum Köln kommt. Also im Prinzip ist die Idee, dass Organisationen bedarfsgerecht, also dann, wenn sie Sachen brauchen, in den Mengen, in denen sie sie brauchen, bei uns bestellen, weil uns halt klar ist, 2 Sattelschlepper Shampoo kann halt keiner unterbringen oder auch nicht nur eine ganze Palette. Und wir wollen es da an der Ecke so einfach wie möglich machen und natürlich auch die kleinen sozialen Einrichtungen erreichen, die halt keine eigene Logistik haben. Ja.
Kann man denn dauerhaft dann über die Sachen quasi verfügen, kann man dauerhaft bestellen? Also angenommen, ich habe einen hohen Bedarf in meiner Einrichtung an, sagen wir mal Waschmittel. Kann man davon ausgehen, dass man das immer bei Ihnen bestellen kann?
Also ich formuliere es mal so, wir sind im Wachstum begrenzt durch das, was wir an Spenden haben. Wir könnten noch viel mehr verteilen. Wir haben eine Studie mit der Uni Köln gemacht. Wir könnten, glaube ich, 10-mal so viel verteilen, wie wir haben. Deswegen, das, was Sie gesehen haben, ist ja nur ein kleiner Teil. Es wird ja immer noch viel, viel mehr tatsächlich entsorgt. Sie können dann immer wieder bestellen. Wir haben Einzelstücke, die sehr selten und sehr begehrt sind, hätte ich fast gesagt, also teures Werkzeug oder jetzt zum Schulanfang. Jeder braucht Schulranzen. Da haben wir aber nicht Tausende von, sodass es sein kann, dass wir sagen, pro Einrichtung nur 5 davon, dass wir also eine Mengenbegrenzung drauf haben. Das müssen wir einfach machen, um die Sachen auch ein bisschen fair zu verteilen. Aber grundsätzlich gibt es keine Limitation, wie häufig man bestellen kann. Und es kostet auch nichts, sich zu registrieren, sondern wir empfehlen immer, in der Reihenfolge der Beschaffung, was Sie sowieso geschenkt bekommen vor Ort, wunderbar, nehmen Sie das gerne. Was Sie nicht geschenkt bekommen, gucken Sie bei Innatura. Und wenn es da auch nichts gibt, dann müssen Sie halt sich auf dem Markt eindecken, was aber die teuerste aller Lösungen ist.
Also, und das ist gut, danke für die Info dazu. Das hört sich auf jeden Fall auch sehr, sehr einfach an. Also die Hürden, sich bei Ihnen zu registrieren, sind sehr niederschwellig, ja. Und ich habe mir das ja vor Ort auch angeschaut. Sie haben mir sehr, sehr viel dazu erklärt. Einen Teil davon bringen wir jetzt hier in diesem Gespräch unter. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten, dass es sich nicht nur gut anhört und sich gut anfühlt, sondern Sie das auch sehr, sehr glaubhaft an den Mann bringen und an die Frau bringen, was Sie da leisten. So. Also das an dieser Stelle mal irgendwie als Lob an das, was Sie tun, ja. Wir sind da durchgelaufen und ich habe die Logistik dahinter hinterfragt quasi und Sie haben mir dazu ein paar Informationen gegeben, weil das ist durchaus auch beeindruckend. Ja, was muss alles geleistet werden? Die Anzahl an Mitarbeitern ist ja auch nicht unendlich, die Sie vor Ort haben. Wie organisieren Sie sich also an Ihrem Standort in Köln im Lager? Wo gibt es noch Bedarf? Und geben Sie mal einen Überblick über die Gesamtlogistik, bitte.
Also vielleicht gucken wir uns am einfachsten mal an, was passiert mit den Produkten. Dann weiß man auch, wo Arbeit anfällt. Produkte werden in der Regel angeliefert oder wir organisieren die Abholung. Dann haben wir sehr häufig erstmal einen hohen Sortieraufwand. Deswegen sieht das Lager bei uns auch nicht wie das typische Cross-Docking-Lager aus, also einfach nur Tore auf der einen und Rampen auf der anderen Seite, sondern wir müssen wirklich Artikel zählen, fotografieren, die werden in den Shop eingestellt mit einer Produktbeschreibung, einem Bild, der Vermittlungsgebühr. Wir müssen gucken, kann man die überhaupt in Paketen verschicken oder geht das nur für Selbstabholer, je nachdem welche, wenn das zum Beispiel entzündbare Sachen sind oder sowas. So, das heißt, die Sachen werden erfasst, in den Katalog gestellt und dann erstmal eingelagert. Die Bestellungen kommen über den Shop, die Bestellungen werden einzeln geprüft. Wir gucken bei jeder Bestellung, passt das zu den Satzungszwecken der Empfängerorganisation, weil wir einfach gehalten sind, als Treuhänder auch sicherzustellen, dass kein Missbrauch passiert oder auch keiner für sich privat bestellt. So, die Bestellungen werden dann freigegeben. Im Lager tauchen sogenannte Picklisten auf, also Kommissionierungslisten. Und die Mitarbeitenden gehen dann, so wie sie es gesehen haben, mit Ameisen oder Wagen durchs Lager und stellen die Bestellung zusammen. dann wird die Bestellung verpackt und einmal am Tag kommt der große LKW von DHL und der große LKW, um Paletten abzuholen. Also das ist relativ vielschichtig. Wir haben im Lager 7 Personen, davon einige Teilzeit, sodass wir immer, da gibt es Schwerpunkte, aber wenn halt viel angeliefert wird, muss halt jeder mitsortieren und zählen. Ja, aber dass wir sozusagen einen Teil des Tages kommissionieren, Teil des Tages verpacken, um die Sachen dann auch möglichst schnell rauszukriegen. Wir kommunizieren den Kunden immer etwa bis zu 10 Arbeitstagen. Das ist aber nicht die Realität. In der Realität sind die Sachen, ich würde mal sagen, 5-6 Tage nach der Bestellung auch wirklich bei den Organisationen vor Ort.
Okay, das hört sich auch wirklich zuverlässig und schnell an.
Das ist auch, wenn nicht gerade Urlaub ist oder irgendwas, das ist auch zügig. Also die Sachen werden spätestens am nächsten Tag freigegeben und dann fängt man auch an zu packen. Klar, wir haben natürlich auch Bestellungen, das geht von 50 Heftpflaster bis zu Bestellungen für ein Sozialkaufhaus. Das sind dann auch mal 10 Paletten, die kommissioniert werden müssen. Das dauert dann unterschiedlich lange. Aber ich glaube, insgesamt ist das Ganze sehr professionell aufgestellt. Wir hatten direkt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Herausforderung, zusätzlich eine ganze Palettenstraße aufzubauen, weil wir viele Hilfsorganisationen hatten, die einfach vorbeigekommen sind, Paletten zugeladen haben oder einen ganzen LKW beladen haben und dann direkt an die polnisch-ukrainische Grenze weitergefahren sind. Das ist aber, also sozusagen dieser Akut-Palettenumschlag ist im Moment nicht der Fall, weil da haben wir auch das Lager komplett für umräumen müssen innerhalb von 2 Tagen. Ne?
Was mir auch aufgefallen ist, und es wurde ja, es ist nicht nur fabrikneue Ware, sondern es sind alles Markenartikel. Ja, und ich habe sie dann gefragt, warum sind Markenartikel an der Stelle wichtig, unabhängig davon, dass sie da sind. Und wir hatten einen interessanten Austausch dazu. Können Sie das vielleicht nochmal wiedergeben, was Sie mir gesagt haben? Weil ich fand diesen Aspekt wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, es gibt eine Wirkung von Markenartikeln aus Sicht der Empfänger, die mir ehrlich gesagt auch gar nicht so klar war, als ich in Natura gestartet habe. Wir bekommen das Feedback, dass Markenartikel den Empfänger nicht nur Freude machen, sondern auch Würde verleihen und helfen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Was heißt das? Wenn jemand in einer Situation ist, wo er wenig Quellen von Selbstbewusstsein hat, dann kann halt auch ein schönes Shampoo oder ein ordentliches Bekleidungsstück dazu beitragen. Vor allen Dingen auch das Thema fabrikneu. Ne? Ich muss also keine abgelegten Kleidung tragen als Kind. Ich habe einen ordentlichen Schulrucksack und nicht nur die Plastiktüte, was direkt zur Stigmatisierung führt, ja, schon am ersten Schultag. Da haben also Markenartikel eine ungeheuer positive Wirkung. Und da muss ich sagen, mir war das Thema gar nicht so bewusst, aber da muss man auch auf die Verantwortlichen hören, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die einfach sagen, damit können wir ganz viel anrichten, damit Menschen auch sozusagen Selbstwertgefühl haben und auch ihr Leben wieder oder ihr Leben auch nach vorne aktiv mitgestalten können. Aus Sicht der Spender ist das relativ einfach. Wenn ich einen Premium-Markenartikel habe, dann ist mir ja mein Preispunkt sehr viel wert. Das heißt, den will ich ja durch Abverkauf mit starkem Rabatt nicht kaputt machen. Ich bin deutlich zögerlicher, die Markenprodukte an Restpostenhändler zu geben. Und ich habe natürlich auch als Premium-Markenanbieter nochmal andere Anforderungen an die Produktqualität. Wenn ich zum Beispiel ein Logo ändere, das Produkt ist genau das gleiche, dann gehört das einfach zu einer guten Markenführung dazu, in der Regel zu sagen, es dürfen nicht 2 verschiedene Aufmachungen nebeneinander im Regal sein. So, und das sind dann einfach Prinzipien, jetzt kann man sagen, das sind Kennzeichen einer Überflussgesellschaft. Man kann aber auch sagen, das ist einfach, sind Merkmale einer Premium-Markenführung, wo wir einfach von profitieren. Und das sind halt Unternehmen, die natürlich ganz bewusst auch über Nachhaltigkeit reden, entsprechend ein Firmenprofil, ein Markenprofil schärfen wollen. Und da tragen wir dann gerne zu bei, indem wir deren Produkte in den sozialen Sektor verteilen.
Ja, wir sind ja da durch die Reihen gegangen. Sie haben ja 1-2 Produkte gezeigt, sogenannte B-Ware, ja, und wie man das halt auch kennt von B-Ware, so war es auch bei Ihnen, man sieht eigentlich keinen Fehler, keinen offensichtlichen Fehler. Das heißt, für die Menschen, die diese Produkte erwerben, ja, ist der Unterschied ja gar nicht feststellbar.
Ich kann mich an Beiersdorf Deo erinnern. da waren 18 Paletten fix und fertig in Kartons und mit Schrumpffolie palettiert. Und dann hat man festgestellt, in der Qualitätssicherung 3% Unterfüllung, weil einfach die Befüllungsmaschine falsch kalibriert war. Aber dann sind halt schon 18 Paletten durchgelaufen. Das würde ein Markenartikler niemals mit Abschlag verkaufen. Also wenn Sie ein Nivea-Produkt kaufen, dann erwarten Sie, dass das genau so ist. Und wie gesagt, auch das passiert Gott sei Dank immer wieder. Oder Städtler, auch ein Spender, der uns wirklich mit allem, was Buntstifte, Malstifte, Schulartikel unterstützt, dann stellt jemand an der CNC-Maschine die falsche Beschriftung für den Bleistift ein und auf einen Schlag sind 100.000 Bleistifte falsch bedruckt. Wunderbar, ja. Gott sei Dank passieren immer noch Fehler, auch 2025, die dann zu solchen ungeplanten Spendenaufkommen führen. Mhm.
Worüber wir uns auch ausgetauscht haben und den Aspekt fand ich sehr spannend, weil ich mich in diesem Podcast ja sehr viel mit Geschäftsführern unterhalte, vornehmlich aus der Sport- und Outdoor-Industrie zum Thema Kreislaufwirtschaft. Und ich habe sie dann gefragt, ob die Kreislaufwirtschaft, insofern sie denn jetzt nun langsam in Gang kommt, Organisationen wie sie gefährdet, weil ja dann die Produkte rein theoretisch ja wieder in den Kreislauf gelangen, wohl wissend, dass wir eine Materialtrennung brauchen und so weiter und so fort. Aber wie beurteilen Sie diesen Fakt, diese Zukunftsgedanken?
Also als erstes würde ich mal ganz selbstbewusst sagen, wir sind ja auch ein Baustein für Kreislaufwirtschaft. Warum? Die Sachen werden bestimmungsgemäß verwendet und die Ressourcen werden auf einem höheren Wirkungsgrad eingesetzt. So, das ist mal das Erste. Und sie werden nicht direkt entsorgt. Klar, am Ende ist das leere Behältnis. Wobei wir da auch mit Spenderunternehmen reden, ob sie nicht ihre eigenen Flaschen zurückhaben wollen. In der Regel wollen Hersteller ihre eigenen Kunststoffe zurückhaben, die sie halt am allerbesten kennen. Das Zweite ist, wir haben sicherlich über das schöne Beispiel aus Frankreich diskutiert. Dort ist ja die Entsorgung nicht nur von Lebensmitteln verboten, sondern auch von Non-Food. Das heißt, es ist Recycling vorgeschrieben. Und unsere französische Schwesterorganisation war der Meinung, wenn das jetzt kommt, Unternehmen dürfen nichts mehr entsorgen, dann stellen wir uns mal auf sehr gestiegene Spendenmengen ein. Das ging ungefähr ein halbes Jahr lang gut, dass man wirklich mehr bekam, weil Unternehmen nichts mehr entsorgen durften. Dann haben sich aber diese Mengen wieder reduziert. Warum? Unternehmen haben gelernt, unter dem rechtlichen Zwang doch noch besser zu planen oder zum Beispiel kurzfristiger nachzuproduzieren. Das kann man ja machen, indem man in kleineren Chargen produziert und so weiter. Und das ist eigentlich gut. Wenn Sie jetzt sagen, gefährdet das Unternehmen wie uns? Ich sage immer, wenn es uns nicht mehr bräuchte, weil nichts mehr übrig bleibt, obwohl die Kunden zufrieden sind und versorgt werden, also nicht aus Mangel. Wenn nichts mehr übrig bleibt und auf der anderen Seite keine Bedürftigkeit mehr da ist, der man Abhilfe schaffen muss, dann wäre ich froh. Dann hätten wir, glaube ich, ganz viele andere Dinge, die wir machen würden. Also ich habe da keine Angst vor, dass wir sagen, die Entwicklungen werden besser. Aber wissen Sie, wenn 7 Milliarden im Jahr entsorgt werden und die 2 Milliarden einwandfrei, und das sind ganz alte Zahlen von BCG, dann mache ich mir lange erstmal keine Sorge. Wir haben ja, der Großteil der Unternehmen spendet ja nicht, sondern entsorgt ja weiterhin. Was leider damit zu tun hat, dass nicht alle wissen, dass man das so machen kann, aber immer noch damit zu tun hat, dass das Spenden in der Regel für Unternehmen steuerlich teurer ist als das Wegwerfen. So. Und wenn man als Regierung auf der einen Seite über ein Kreislaufwirtschaftsgesetz redet und Ressourcensparsamkeit einfordert, aber auf der anderen Seite Unternehmen finanziell bestraft, die spenden statt zu entsorgen, dann ist ja irgendwo ein Schiefstand, den man erstmal auflösen muss. So, also insofern mache ich mir jetzt die nächsten Jahre um in natura noch keine Sorgen.
Worüber man natürlich trotzdem immer nachdenkt, ist das Thema Finanzierung und auch andere Herausforderungen, die sich in natura und Ihnen stellen. So, wo liegen die größten Herausforderungen aktuell und wie gehen Sie mit dem Thema Finanzierung um? Investoren etc. möglich?
Also wir sind eine GmbH und haben die gegründet mit Gesellschafterdarlehen. Es gibt ja noch 2 Mitgründer. Und hatten eine Zeit mit etwa einem Drittel des Finanzierungsvolumens Bonventure einen sogenannten Sozialinvestor an Bord. Das ist also eine Organisation, die Sozialunternehmen, also die gesellschaftliche Zwecke oben in ihrer Zielhierarchie stehen haben, versorgt. Unser Modell sieht ja vor, dass wir die Betriebs Kosten letztendlich mit unseren Vermittlungsgebühren decken. Das funktioniert auch einigermaßen, das, was Sie im Lager gesehen haben. Wir sind allerdings da auch sehr ressourcenbewusst. Also fast alles, was Sie an Hardware sehen, haben wir geschenkt bekommen, haben wir aus Insolvenzen geholt und so weiter. Also ein Hochregal, was Sie da gesehen haben, hätten wir gar nicht selber finanzieren können. So, wenn wir wachsen wollen, und das ist unser Anspruch zu sagen, wir wollen immer mehr Produkte in den sozialen Sektor verteilen, brauchen wir Geldspenden. Und so der Finanzierungsmix sind so 75-25, also 75 eigene Erlöse, 25% Spenden. Der ist auch in unseren Schwesterorganisationen in Frankreich und Großbritannien ähnlich. Das ist einfach das Modell an der Ecke. Die größte Herausforderung ist für uns, aber ich habe es gesagt, ist die Verfügbarkeit von Spenden. Wir könnten mehr verteilen. Wenn wir mehr hätten, würden wir einfach das Lager erweitern oder ein paar Brücken auf den Hof stellen, ist tatsächlich das Steuerthema. Und gerade wenn die Wirtschaft, wenn es gut läuft in der Wirtschaft, dann sagt man, das leiste ich mir, wie viele andere gesellschaftlich spannenden Themen auch. Wenn es halt ruckelt, wie es das jetzt bei uns ja seit einigen Jahren tut, dann sagen Unternehmen, obwohl sie geeignete Produkte haben, seid uns nicht böse, ist einfach zu teuer, wir können uns das nicht leisten. Und das ist das, was wirklich wehtut, weil man weiß, die Dinge werden gebraucht im sozialen Sektor.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Steuer und ein Problem sind Steuern auf Sachspenden. Wo genau liegt die Problematik?
Also eine Sachspende wird als sogenannte unentgeltliche Wertabgabe bezeichnet und darauf fällt Umsatzsteuer an. Es wird immer argumentiert, man habe ja in der Produktion auch die Vorsteuer gezogen. Das heißt, Unternehmen müssen tatsächlich Geld mitbringen. Sie bekommen zwar von uns eine Spendenquittung, aber wenn sie uns bespenden wollen, müssen sie tatsächlich Geld mitbringen. Und dann diskutieren sie in 3 Jahren mit dem Betriebsprüfer den Wert dieser Spende oder die Bewertung. Das heißt, sie diskutieren dann, ob sie genug bezahlt haben für einen Umsatz, wo sie gar keinen Umsatz realisiert haben. Und ich kann gut verstehen, wenn man als Finanzvorständin sagt, ich habe eigentlich genug andere Baustellen, da verkämpfe ich mich nicht, das mache ich nicht noch auf. Das ist natürlich rational aus Sicht des einzelnen Unternehmens. Wir haben ja trotzdem 280 Unternehmen, die sagen, das nehmen wir in Kauf und wir zahlen das, weil es uns wichtig ist, dass die Dinge verwendet werden und wir Verantwortung für die Ressourcen auch bis zum Ende übernehmen. Aber das muss man sich salopp formuliert auch leisten können. Ja. Mhm. Gut ist, wenn Sachen abgeschrieben sind. Im Modebereich ist das ja so, ne? Was abgeschrieben ist, darf für eine Spende nicht wieder zugeschrieben werden. Also auch Sachen aus, ich sag mal, Insolvenzen und so, da haben sie das Problem nicht. Da ist das nicht steuerschädlich.
Wie geht man mit dieser Problematik an die Politik ran?
Man bemängelt das mit sehr offenem Visier und fragt, warum, also was man sich eigentlich dabei denkt, warum das eigentlich so ist. Und die erste Reaktion ist eigentlich immer, nee, da haben Sie was falsch verstanden, das kann doch nicht sein. Und das ist jetzt kein Thema, das jeder Politiker, jede Politikerin so auf der Standard-Themenliste hätte. Ja, und dann machen die sich schlau und dann sagen die Donnerwetter, das ist ja tatsächlich so. Und man sucht dann Verbündete über alle Parteien hinweg. In der vorletzten Legislatur hatten wir 2 Parteien, die immer wieder die Regierung gefragt haben, bitte keine Umsatzsteuer auf Sachspenden und so weiter und sind dann in der Ampel auch tatsächlich im Koalitionsvertrag gelandet. Also man findet dann schon durch Reden Menschen, die sagen, das macht ja wirklich keinen Sinn und auch verstehen, dass es tatsächlich dem sozialen Sektor helfen würde. Also es geht nicht um Steuerprivileg für Unternehmen, es geht wirklich darum, die Dinge dem sozialen Sektor zugänglich zu machen. Und dann bittet man auch Politiker doch mal zu fragen, wie das denn gemeint ist, also Veränderungen anzustoßen im Sinne von neuen Erlässen, von neuen Auskünften. Die EU hat schon lange eine 0% Umsatzsteuersatz vorgeschlagen für gesellschaftlich wünschenswerte Transaktionen und dann lässt man anfragen und sagt, können wir den denn auch für Sachspenden anwenden, dann gibt es schriftlich diese Auskunft, dann kann man wieder ans Finanzministerium rangehen und sagen, guck mal, Brüssel macht den Weg schon frei. Also im Prinzip ist das ein ganz dickes Brett und man setzt den Bohrer an und dreht den immer wieder so eine Vierteldrehung weiter.
Musste ich schon ein bisschen lächeln, als wir beide uns unterhalten haben in Köln und habe dann gefragt, so, naja, es hört sich jetzt so einfach an und Sie haben das bestätigt. Sie haben gesagt, naja, ich rufe halt dann da an.
Ja, es hilft natürlich, wenn man ein großes Netzwerk hat und Menschen hat, auf die man sich berufen kann oder die vielleicht ein Intro machen, aber Ansonsten ruft man das Büro an und sagt, sie haben da den Vorschlag gemacht, dass man Retouren doch in Sozialkaufhäuser geben sollte, was logistisch echt schwierig ist. Aber wir verstehen ein bisschen was vom Thema Sachspenden. Darf ich Sie mal besuchen? Können wir uns darüber unterhalten? Und so ist zum Beispiel damals die Kampagne Spenden statt Entsorgen mit sehr stark initiiert von Katrin Göring-Eckardt entstanden. Ja. Und ich finde das auch, das ist für mich auch eine Form der, ich hätte fast gesagt, politischen Beteiligung jetzt, dass ich sage, das, was ich weiß zu dem Thema, ist natürlich ein kleiner Ausschnitt, aber bei uns ist es halt für das, was wir tun, schon sehr relevant, dass man sagt, davon verstehe ich was und das würde ich gerne an den Tisch bringen. Und in der Regel findet man damit offene Ohren. Auch die eigenen Bundestagsabgeordneten freuen sich ja, wenn in ihrem Brit spannende Dinge passieren und dann auch noch, wenn die auch noch bundesweit aktiv sind und auch noch der britische König Schirmherr ist, dann finden sie da schon Gehör.
Das ist das eine, dass sie direkt mit Politikern sprechen können. Hat man auch einen Nutzen davon? Also kann man es für in natura positiv verwenden, dass man ein gutes Netzwerk hat, ein breit aufgestelltes Netzwerk mit prominenten Persönlichkeiten?
Also das breite Netzwerk hilft natürlich, Spenderunternehmen zu finden, das ist klar. Und wenn man lange in der Beratung war, sind ja die Ex-Kollegen auch an der einen oder anderen hilfreichen Stelle unterwegs, das ist klar. Wir haben ehrenamtliche Botschaften in verschiedenen deutschen Städten, die uns bei Veranstaltungen, Stiftungen, Gemeinnützigkeitsveranstaltungen vertreten. Wir haben aber keine prominenten Botschafter. Das machen Organisationen, die direkt bei Privatpersonen Charity Fundraising machen. Die haben dann ja häufig, was weiß ich, ich sag jetzt mal SOS Kinderdörfer, also die haben halt sehr bekannte Menschen als Botschafter. Das haben wir nicht. Wir glauben, dass wir zum Thema Nachhaltigkeit mit unserem Schirmherrn ganz gut aufgestellt sind, der natürlich auch immer nachfragt, sich bei uns meldet und das alles gut nachhält. Aber, also sagen wir so, Inatura ist ja eines der ältesten Sozialunternehmen in Deutschland und auch in dem Sektor Sozialunternehmen sehr bekannt. So, und das ist natürlich, wenn man sagt, Mensch, das ist eine echte Innovation oder die sind richtig gut, die kriegen Preise, letztes Jahr einen deutschen Nachhaltigkeitspreis, dann ist es eher so, dass Leute sagen, wir assoziieren uns gerne damit. Das ist nicht so, dass die Leute sagen, wir schämen uns jetzt, dass wir Inatura kennen. Aber also wir werben nicht mit den Kontakten, die wir haben. Also was hilft es, wenn natürlich eine stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Beiersdorf sich hinstellt und öffentlich sagt, wir spenden unsere Produkte über Inatura als Testimonial, dann ist das sehr hilfreich, um andere Unternehmen zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und unsere Spender sind in der Regel auch bereit, angesprochen zu werden, auch vom Wettbewerb, einfach um zu verstehen, wie geht das und wie vertrauenswürdig ist dieser Laden da. Aber ansonsten ist es ein bisschen ein anderes Modell, wenn man, wie gesagt, prominente Botschafter hat.
Jetzt haben Sie ja eingangs schon erwähnt, dass es eine Kooperation mit Sport 2000 gibt. Da wurden die Schuhe herausgestellt. Ich würde Sie gerne fragen, wie die Kooperation entstanden ist und was geplant ist in der Zusammenarbeit.
Also die Kooperation war am Anfang erstmal ein Zufall. Und zwar warten wir ja nicht drauf, dass uns Unternehmen anrufen und sagen, ich habe hier eine Spende, sondern wir gucken ja auch ganz gezielt in den Warenkategorien, wo wir sagen, da würden wir gerne mehr anbieten. Und meine Kollegin, die dafür zuständig ist, neue Spender zu entwickeln, hat verschiedene Outdoor-Ausstatter angeschrieben, unter anderem jemanden in Freiburg. Und der hatte dann die Idee, weil das eine Mitgliedsorganisation ist von Sport 2000, doch mal in der Geschäftsstelle oder wie heißt das, in der Zentrale nachzufragen und ist auf Katja Mendel gestoßen, die nicht nur für Nachhaltigkeit zuständig ist, sondern früher auch mal als Sozialarbeiterin gearbeitet hat. Das heißt, sie hatte tatsächlich ein sehr gutes Verständnis dafür, was bewirken diese Produkte im konkreten Einsatz. Die hat sich dann gemeldet und hat gesagt, boah, ich würde sie gerne mal näher kennenlernen, ist zu uns ins Lager gekommen und hat dann angefangen, bei Mitgliedshäusern Schuhe zu sammeln, Einzelpaare, die noch übrig sind, vielleicht auch Schuhe, die im Schaufenster gestanden haben und so weiter. Und wir haben als erste Spende diese 13 Paletten Schuhe bekommen. Die Idee ist aber, das auch mit anderen Produkten zu tun. Die Idee von Sport 2000 ist auch, den eigenen Mitgliedern diese Möglichkeit systematisch zu erschließen. Und wenn wir träumen dürften, wir wissen, dass Sport 2000 auch in Frankreich aktiv ist, könnten wir uns gut vorstellen, dass man dort auch mit unserer Schwesterorganisation Dans Solidaire Ähnliches macht.
Genau, also das mit Katja Mendel, die für Sustainability und Impact verantwortlich ist und auch für die Handelsentwicklung bislang verantwortlich war, also für Handelskonzepte, sind natürlich auch genau die richtige Ansprechpartnerin gefunden. Genau.
Ja, nicht nur von der fachlichen Verantwortung, sondern auch direkt zu verstehen, was bewirken eigentlich diese Produkte. Und wir haben eben über Würde gesprochen, aber wenn man nochmal über konkreten Nutzen redet, Charities, die bei uns bestellen, sparen ja bares Geld. Und was machen die? Die stellen noch ein Bett in die Notschlafstelle, die haben den Jugendtreff 3 Stunden länger geöffnet. Also so entsteht ja tatsächlich sozialer Nutzen. Und das hatte sie, wie soll man sagen, es muss dann ja auch funken, es muss auch klicken. Und das hat es da absolut gemacht.
Also gleichzeitig ein Aufruf an alle Handelspartnerinnen von Sport 2000. Ihr könnt euch gerne auch direkt an Sport 2000, an Katja wenden. Und am Abschluss quasi an diese Folge gibt es auch nochmal eine E-Mail-Adresse. Wir können dann gerne vermitteln an dieser Stelle. Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, Frau Dr. Krohn. Und ich würde gerne nochmal mit Ihnen ein bisschen in die Zukunft schauen und so auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Wenn wir jetzt mal gucken, also Spenden, CSR, Nachhaltigkeit und wie könnte es noch sichtbarer gemacht werden? Haben Sie einen Ansatz? Wo fehlt es noch an Sichtbarkeit, an Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit?
Naja, ich habe eben gesagt, im sozialen Sektor sind wir ganz bekannt, aber wir sind natürlich an ganz vielen Stellen noch unbekannt. Ich nehme uns jetzt aber stellvertretend für die Möglichkeit zu spenden. Warum? Wenn Sie BWL studieren, dann ist die Sachspende kein Kernprozess. Das lernt man nicht, da beschäftigt man sich gar nicht mit der Frage. Man befasst sich mit Entsorgungslogistik. Ja, das vielleicht. Aber das Spenden an sich und auch die Frage, wie geht man damit, wie bildet man das in der Buchhaltung ab und so weiter, ist eigentlich etwas, wo Sie erstmal einen Prozess für aufsetzen müssen. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum das noch nicht so wahnsinnig bekannt ist. Es braucht auch ein bisschen konkreten Ansprechpartnerprozess, es braucht ein bisschen Ressourcen. Wir hatten gehofft, dass mit den CSRD-Richtlinien und ESG-Reporting und so weiter, was da auch durch Brüssel vorgegeben ist, das Interesse noch mal größer wird, Produkte wirklich zu spenden oder mit Ressourcen nachhaltig umzugehen. Jetzt ist es ja leider so, dass diese ganzen Nachhaltigkeitsbestrebungen erstmal sehr verlangsamt worden sind, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Wir wissen aber, dass es Unternehmen gibt, die sagen, uns ist das egal, was da jetzt an Reporting erforderlich ist. Wir wollen trotzdem sehr konkret Dinge tun. Insofern kriegt man da sicherlich, ist man sicherlich weiterhin interessant. Ich glaube, dass man tatsächlich auf Ebene der Verbände, also ich sag jetzt mal Markenverband, GAE und so weiter, wirklich sagen sollte, hier, wir wollen wirklich Spenden als feste Option haben. Vielleicht auch den steuerlichen Druck nochmal haben. Wir wollen das als echte Option haben, weil wir dann ganze Materialflüsse anders umlenken können. Das wäre, glaube ich, gut, wirklich da gesammelt, Aktivität oder gesammelt, diese Forderung auch zu haben. Sind wir natürlich jetzt bei, das Thema steht wieder im Koalitionsvertrag, dass es auch wirklich umgesetzt wird. Aber ich glaube, da hilft auch die Stimme von Verbänden und großen Unternehmen. Was die kleine Innatura in Köln zu sagen hat, ist dann doch bei allen kleinen Erfolgen erstmal nebensächlich. Ja. Aber ich finde es gut, wenn also auch ein Sport 2000 sagt, wir verankern das bei uns, das ist bei uns ein Prinzip. Wir wollen die Ressourcenverantwortung bis zum Ende übernehmen. Ich glaube, grundsätzlich haben wir ein Thema, was überhaupt Sozialunternehmen und Unterstützung von Sozialunternehmen angeht. Wir haben jetzt über das Sozialunternehmen an sich noch gar nicht so viel gesprochen, aber wir sagen ja immer, wir sind ein Unternehmen mit einem gesellschaftlichen Mehrwert. Also bei uns steht das Thema vermiedener Abfall und sozialer Nutzen, eingesparte Euro ganz weit oben und Gewinnerzielung kommt dann irgendwo weiter unten, um den Laden am Laufen zu halten. Und wir sehen immer wieder, dass es ganz tolle Ideen gibt, um die drängendsten Probleme unserer Gesellschaft zu adressieren. Alter, Einsamkeit, Bildung und so weiter. Das sind Lösungsformen, die weder im öffentlichen Bereich alleine noch im For-Profit-Segment alleine gelöst werden könnten. Also an der Schnittstelle sind die Sozialunternehmen. Und wir sehen, dass es immer noch wahnsinnig schwer ist, die finanziert zu kriegen. Und ich finde es schlimm, dass Themen, die unsere Gesellschaft wirklich wichtig sind für unsere Gesellschaft, einfache Lösungen nicht umgesetzt werden können, weil sie nicht finanziert werden können. Also da muss ich dringend was tun. Es gibt ja auch die Strategie für gemeinwohlorientierte Unternehmen der letzten Bundesregierung. Sie findet sich noch nicht in der jetzigen Bundesregierung weiter, aber es ist halt ein Segment, was für unsere Gesellschaft wahnsinnig wichtig ist.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort an dieser Stelle und diesen Wunsch nehme ich gerne mit rein in die Abschlussmoderation. Vielen Dank, Frau Dr. Krohn, für Ihre Zeit und den Einblick, den kurzen Einblick in Ihr Sozialunternehmen und ja, Dankeschön.
Danke Ihnen, Herr Kerkeling.
Ja. Liebe Zuhörerinnen, eine spannende Folge, wie ich finde, und mal ein Blick auf eine etwas andere Seite der Branche. Solltet ihr Fragen zu dieser Folge haben oder Anregungen, dann schreibt uns gerne an. Und wie eben angekündigt, wir vermitteln auch gerne an in Natura. Die E-Mail-Adresse lautet green.vision@sport2000.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.